Ja, ihr seht schon mein Thema. Wir haben letzten Sonntag wirklich ein Fest des Glaubens gefeiert. Und wir haben uns geöffnet für den Heiligen Geist, ganz ausdrücklich. Und es war auch gleichzeitig der Abschluss dieser Predigtreihe über den Heiligen Geist. Und ich bin einfach gespannt. Wir haben vorhin ein paar Zeugnisse gehört. Ich glaube, es ist so viel im Verborgenen passiert, was noch nicht spruchreif ist. Und ich bin gespannt, welche Gaben wir im weiteren Verlauf an uns entdecken und welche Auswirkungen das für uns persönlich hat und auch für die Gemeinde und unseren Dienst. Da bin ich einfach gespannt drauf. Ich verstehe diese Predigt irgendwie auch als Weiterführung oder als Fortsetzung dessen. Vorhin ist gebetet worden, wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Es sind so viele Dinge im Lobpreis, in den Gebeten, in den Zeugnissen gewesen, die in meiner Predigt vorkommen. Also es war so, ja, schön einfach. Heute ist Ewigkeitssonntag. Weiß nicht, wem das was sagt. Und es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und nächsten Sonntag haben wir ersten Advent. Schon oder endlich oder also meistens schon. Schon erster Advent. So, und ich bin gespannt, lasst euch mal überraschen, was das Thema Sabbat denn mit dieser Ewigkeit zu tun haben könnte. Gibt es da einen Bezug? Also, es geht um die Frage, eigentlich erst um das dritte Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst den Sabbat heiligen. Glaubt jemand, dass die 10 Gebote für uns irgendeine Relevanz haben? Ja? Okay. Auch das dritte Gebot? Auch das mit dem Sabbat? Unbedingt. Cool. Aber hat nicht Jesus am Sabbat geheilt und seine Jünger haben Ähren gepflückt und damit den Sabbat entheiligt? Ist der Sabbat nicht von Jesus außer Kraft gesetzt? Was gilt denn nur für uns Christen? Gesetzeserfüllung oder die Freiheit eines Christenmenschen? Freiheit, genau, da sind wir doch. Erster Hinweis. Bei Luther jedenfalls spielen die 10 Gebote eine ziemliche Rolle. Neben dem Glaubensbekenntnis, das heute schon vorkam, neben dem Vater Unser, das nachher dabei sein wird, neben dem Abendmahl und der Taufe. Das sind die 5 Hauptstücke im kleinen Katechismus. So viel als erster Hinweis. Und jetzt habe ich gedacht, ich konfrontiere euch erstmal mit einigen Texten aus dem Alten Testament. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und arbeiten. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Oder 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und des Erntens, auch dann, wenn richtig Arbeit anliegt. Das finde ich enorm. Auch dann ist das gesetzt. Und dann, 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du feiern. Feiern. Jetzt schon, als Vorgriff auf das, was nachher kommt, für die Juden ist der Sabbat etwas, wo sie sich die ganze Woche drauf freuen und wo gefeiert wird. Also, das ist schon hier gesagt. Und ist es nicht erstaunlich, dass schon im Alten Testament arbeitsfreie Zeit, Freizeit verordnet wird? Verordnet. Du sollst dir die Zeit nehmen, ruhen. Wir denken immer, wir wären so überlastet und hätten so viel Arbeit. Aber dem damals ist das gesagt schon. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. So heftig kommt es da. Wer soll des Todes sterben? Das heißt für mich, das war Gott wirklich wichtig und das musste dem Volk wirklich klar werden. Darum geht's. Und wenn wir an die Wüstenwanderung des Volkes Israel denken, dann war es so, dass sie 6 Tage Manna bekamen in der Wüste und am 7. Tag war da nichts. Da kam nichts. Und sie sollten am 6. Tag die doppelte Ration aufsammeln, dass es für den nächsten Tag reicht. Alle Tage davor, wenn sie mehr genommen haben, Manna, als was sie brauchten, waren die Würmer drin. Es war verdorben. Am 6. Tag, wenn sie die doppelte Ration gesammelt haben, waren keine Würmer drin. Gott hat so klar zu seinem Volk geredet, dass ihm dieser Tag wichtig ist und dass er für sie sorgt. Dann heißt es bei 2. Mose, ich weiß nicht, ob du das aufrufen kannst, 2. Mose 16, 27, am 7. Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um Manna zu sammeln, am 7. Tage, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Wie lange eigentlich noch? Und das war erst der Anfang. Das war, als Mose sie aus Ägypten rausgeführt hat. Das war sehr am Anfang. Und dann sehen wir im Alten Testament, dass es jedes 7. Jahr ein Sabbatjahr gab. Und 7 mal 7. Und das nächste war ein Jubeljahr oder ein Erlassjahr wird es auch genannt oder Halljahr. Und dort sagt Gott, 3. Mose 25, wenn ihr sagt, was sollen wir essen im 7. Jahr, denn wenn wir nicht säen, so sammeln wir ja auch kein Getreide ein. So will ich meinem Segen über euch im 6. Jahr gebieten, dass er Getreide schaffen soll für 3 Jahre, dass ihr sät im 8. Jahr und von dem alten Getreide esst bis in das 9. Jahr, bis wieder neues Getreide kommt. Also ganz eindeutig, 3. Mose 25, 20 bis 22. Das ist eine Verheißung von Segen für diejenigen, die sich an seine Weisungen halten, im Vertrauen darauf, dass er Wort hält. Wir werden nicht zu kurz kommen, wenn wir das Hetzen unterbrechen, wenn wir Einhalt gebieten und in Freiheit Abstand nehmen vom Sorgen und vom Schätzesammeln. Im Neuen Testament, Matthäus 6, 26, sagt Jesus, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seht ihr denn nicht, wie viel mehr wert ihr für ihn seid? Er sorgt für uns. Das ist so eine klare Zusage seiner Versorgung. Für das Volk Israel waren einige Dinge identitätsbildend. Da gehört die Tora dazu, das Gesetz, die Beschneidung und die Sabbatheiligung. Das war identitätsbildend für dieses Volk. Und es ist es bis heute. Und in traditionell orientierten jüdischen Familien, auch bei messianischen Juden, ist es so, dass der Sabbat wirklich der Höhepunkt der Woche ist. Ein Fest, auf das man sich die ganze Woche über freut und das rituell gefeiert wird. Wir hatten vor 1,5 Jahren Tobi hier, Tobi Köller. Und der hat eine Weile in Israel dort einen Dienst getan und erzählte, dass er einen jungen Juden getroffen hätte und mit ihm so ins Gespräch kam. Und der sagte ihm, dass er sich so freut auf den Sabbat. Und Tobi war so erstaunt. Ich dachte, wie kann das sein, sich auf den Sabbat freuen? Meine Güte, das ist ein Feiertag. Ja, gut. Aber es war für Tobi so berührend, wie dieser Junge, nicht ein alter, weiser Mann, sondern dieser Junge sich so gefreut hat auf den Sabbat. Das war ganz persönlich für ihn ganz wichtig. Wenn man jetzt nochmal zurückguckt, worauf stützt sich eigentlich dieses Sabbatfeiern der Juden? Dann sind es mehrere Dinge, 2 Dinge im Wesentlichen, nämlich, dass Gott selbst dieses 3. Gebot eingehalten hat. Er selbst hat es uns vorgemacht. Er selbst hat am 3. Tag geruht. Er hat ja, diesen freien Tag eingehalten und damit hat er ihn eingesetzt. Nächste Folie bitte. Da steht 1. Mose 2, ganz am Anfang der Bibel. Am siebten Tag, ist das drin? Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Also, es geht noch weiter. Das ist die Geschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Menschlich gesprochen, ruhte Gott, weil er so erschöpft war? Genau. Also vermutlich hat er sich mit Muße nochmal alles angeguckt, was er geschaffen hatte, und hat sich einfach gefreut. Hey, das ist gut geworden. Super. Gott segnete und heiligte diesen Tag. Heilig bedeutet hier nicht makellos, sondern bedeutet Gott zugehörig. Dieser Tag gehört Gott. Gott nahm diesen Tag also als einen Tag, der ganz besonders sein Tag ist. Und er hat uns damit auch einen Rhythmus gelehrt, der zu unserem Wohlergehen gedacht ist. Die Mühe und die Last der Arbeit soll unterbrochen und losgelassen werden. Ein Fest soll gefeiert werden. Ein Fest der Muße und der Freiheit. Und der zweite Punkt, was beim Volk Israel so wichtig ist am Sabbat, dass, ich habe es vorhin schon erwähnt, sie erinnert werden jeden Samstag, dass Gott treu ist und dass er sie aus der Sklaverei der Fronarbeit in Ägypten herausgeführt hat und dass er treu ist zu seinem Volk und es nicht dort vergessen hat. Und als er es durch die Wüste geführt hat, hat er es versorgt mit Manna. Das ist die Zusage und die Erfahrung des Volkes Gottes, an die immer neu erinnert wird. Und die schwarzen Sklaven, ihr kennt diesen Song, dieses Spiritual, When Israel was in Egypt's land, oh let my people go. Also die Sklaven erinnern sich in Amerika an das Volk Israel. Und Gott war treu und hat sie rausgeführt. Ich würde gerne einen kleinen Absatz machen und davon erzählen, dass wir Christen ja den Sonntag feiern. Und nicht den Samstag. Schon in Apostelgeschichte 20,7 wird berichtet, dass die Christen, die ersten Christen, diesen Sonntag gefeiert haben in Erinnerung an die Auferstehung Jesu nach dem Schabbat. Er ist am Freitag, Karfreitag, hingerichtet worden, dann war der Schabbat und am Ostermorgen, am Sonntag, ist er auferstanden. Und an diesen Sonntag wird jeden Sonntag erinnert. Es ist der neue Bund, der hier eingesetzt wird, der besiegelt wird. Und ja, wir preisen seine Erlösungstat am Kreuz und die Befreiung von Schuld und den Zugang, den er uns zu Gott, zu seiner Herrlichkeit geschaffen hat. Nächste Folie. Ich will an Luther erinnern, im Lutherjahr. Und dort steht im kleinen Katechismus, ich habe da einfach nochmal nachgelesen, ich dachte, ich muss da nochmal gucken, was hat denn Luther gesagt. Du sollst den Feiertag heiligen, das ist das dritte Gebot. Was ist das, fragt er. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Und dann hat er ein paar Zusätze gemacht. Was ist ein Feiertag? Ein Tag der Ruhe, da wir von unserem Tun ablassen, dass Gott sein Werk in uns habe. Sein Werk in uns habe. Zulassen, dass er an uns arbeitet. Was heißt Gottes Wort lernen? Den Glauben daraus schöpfen und mehren und das Leben danach ausrichten. Wie verachten wir die Predigt? Wenn wir, das sind ein paar Sachen dazwischen, den Gottesdienst ohne Not versäumen und den Feiertag mit Wochenarbeiten entheiligen. es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Irgendwie so. Es ist irgendwie ein klares Wort. Es klingt noch ein bisschen nach Gesetz für mich. Du sollst, du musst, du, irgendwie so. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn hier die frohe Botschaft drin? Wo ist das Euangelion hier enthalten in diesem Gesetz? Und nach meinem Verständnis wird hier nicht, wie meist verstanden, eine rigorose Forderung gestellt. Du musst, du sollst. Sondern hier macht Gott uns ein riesiges Geschenk. Eine völlig andere Sicht. Nicht du sollst, du musst, sondern hallo, du darfst aufhören mit dem Arbeiten. Mach doch mal einen Cut, lass doch mal die Arbeit ruhen. Das ist doch ein Geschenk an uns. Stellt euch mal vor, es gäbe keinen Sonntag. Einfach nur mal kurz vorstellen. Und von dem freien Samstag rede ich gar nicht erst. Stellt euch vor, wir hätten keinen Sonntag. Wir würden dauernd durchrödeln. Ich denke, wir würden kaputt gehen. Und dieses Wort, was da gesagt worden oder geschrieben ist in der Bibel, du sollst des Todes sein, ich glaube, das würde sich ganz von selbst erfüllen. Wir brauchen nur die hohe Quote der Herz-Kreislauf-Erkrankungen angucken, Burnout in unserer Gesellschaft, Zeitdruck durch die Welt hetzen, Überforderung, die Überzeugung ist nicht zu schaffen, Erschöpfung, Einsamkeit. Gestern Abend habe ich eine Stunde mit einem Kollegen gesprochen, der jetzt vorzeitig in Ruhestand geht und der in Burnout gelandet ist und aus einer Depression sich gerade rausbuddelt. Ja. Das ist viel näher, als wir denken. Es geht nicht nur um die Welt da draußen. Es ist die Frage, ob wir nicht auch dieses Geschenk Gottes an uns häufig abgeschlagen haben. Worin besteht nun dieses Geschenk, beziehungsweise die Einladung, sich beschenken zu lassen vom Vater im Himmel, der es gut mit uns meint? Ich würde gerne nochmal auf die Schöpfungsgeschichte kurz eingehen. Nochmal die nächste Folie, bitte. Nochmal zurück. Die Schöpfung ist nicht am sechsten Tag beendet. Am sechsten Tag hat er die Tiere und den Menschen geschaffen. Wenn wir das so jetzt mal nehmen als wörtliche Auslegung. Am sechsten Tag ist die Schöpfung nicht zu Ende, sondern erst am siebten. Und dieser Tag, wo Gott sich ausruht, ist Teil seiner Schöpfung. Das ist eigentlich das Höchste. Und wenn ihr euch vorstellt, der Mensch ist am sechsten Tag geschaffen und der siebte fängt mit dem Feiertag an. Das ist doch cool. Das Erste, was der Mensch kriegt, ist ein Feiertag. Geschenk, pures Geschenk. Es fängt ja gut an. Nächste Folie, bitte. Ja. Gott sucht die Gemeinschaft mit uns Menschen. Er hat uns geschaffen, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Er will nicht die Welt geschaffen haben und keinen, der sieht. Hallo? Er freut sich, wenn wir uns mitfreuen. Dazu lädt er uns ein. Und dazu müssen wir mal einfach die Arbeit ruhen lassen. Sonst verlieren wir den Überblick. Sonst sind wir nur noch da drin und rödeln und machen und tun und vergessen vielleicht sogar Gott. Das ist das Ziel seiner Schöpfung. Der Mensch ist erst richtig Mensch, wenn er mit Gott in Gemeinschaft ist. Das ist das Ziel der Schöpfung. Dann ist der Mensch angekommen, da wo er sein soll. Das ist das Tiefste. Also das spricht ganz tief zu mir. Und wenn wir als Mitarbeiter Gottes Menschen in die Gemeinschaft mit Gott führen, helfen als Mitarbeiter, er tut's, aber wir dürfen mithelfen, dann ist es, dass wir ihm helfen, mit dieser Welt zu seinem Ziel zu kommen, das er sich vorgenommen hat, als er die Menschen geschaffen hat, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. In Hebräer 4, jetzt im Neuen Testament, wird gesprochen von dem verheißenen Land der Ruhe, des Friedens und der Geborgenheit bei ihm, in das Gott uns führen will und das er am siebten Schöpfungstag schuf. Das Land der Ruhe und des Friedens. Und in Vers 11 heißt es dort, darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe und zu diesem Frieden zu gelangen. Vorhin haben wir gesungen, in deiner Hand steht meine Zeit. Und ich sehe, den Sabbat einzuhalten oder den Feiertag zu heiligen, dass es ein Anerkennen ist, dass unsere Zeit von ihm ist. Und dass, wenn wir ihm den siebten Teil zurückgeben, dann ist es für mich vergleichbar mit dem zehnten, den wir an ihn zurückgeben. Damit anerkennen wir, dass alles, was wir haben, von ihm stammt. Und dass ihm gebührt, den Zehnten zu bekommen. Das heißt letztlich nicht Gesetz, sondern Freiheit von Mammon. Und das ist ja der Segen, den er uns schenken will. Am Ende sind wir gesegnet. Und das sind so die zwei Seiten der Medaille. Wir ehren ihn, wir preisen ihn und wir werden beschenkt. Wir geben ihm die Ehre und am Ende sind wir die Beschenkten. Er lässt sich nicht lumpen. Wir sind beschenkt. Ja, er lädt uns ein zu einer radikalen Befreiung im Umgang mit der Zeit. Und ich glaube, dieses Thema ist ein Thema, das uns heute in unserer Gesellschaft massiv betrifft. Und ich denke auch an die Glasbläserhöfe und ich frage mich, ob das Themen sein werden, über die wir mit Menschen von dort ins Gespräch kommen. Nächste Folie. Nee, noch eins zurück. Der Sabbat verdeutlicht die Sinnlosigkeit des pausenlosen Durcharbeitens. Und der Sabbat will uns befreien. Er ist zum Ausruhen da und nicht dafür, dass wir an diesem Tag alles nachholen, was wir in der Woche nicht geschafft haben. Dafür ist er nicht gedacht. Sondern, ja, wir haben vorhin gesungen, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Diesem nachzukommen und ihm Zeit zu geben, dass er an uns handeln kann. Ich habe bei Charles Bello und Christian Reschke in dem Buch Gebet als Begegnung einen Text gefunden von Bruce Demarest, den würde ich euch gerne vorlesen. Bei einigen von uns ist das Leben so gerammelt voll, dass Gott unsere Aufmerksamkeit nicht lange genug bekommt, um sich uns mitteilen und sich uns wirklich bekannt machen zu können. Unsere Psyche ist so auf Aktion und Leistung programmiert, dass wir kaum fähig sind, Gottes Stimme zu hören. Das Störgeräusch in unseren Seelen ist so laut, dass die leise Stimme des Heiligen Geistes übertönt wird. Und unser Geschwindigkeitsrausch saugt spirituelles Leben aus uns heraus und hinterlässt uns als hohle Leistungsmaschinen. Der Sabbat ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und da ist für mich der Bezug zu diesem Ewigkeitssonntag. Wir dürfen schon jetzt Anteil haben an dem, was in Ewigkeit dann auf uns zukommt. Es ist schon jetzt festliche Tischgemeinschaft. Auch da haben wir vorhin ein Lied gesungen. Du deckst mir den Tisch. Wir feiern nachher das Abendmahl. Und jetzt die nächste Folie. Was hat denn Jesus nun gesagt zu dem ganzen Thema? Und er sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Gott will uns beschenken und nicht der Mensch für den Sabbat als Knechtschaft. Aber dann in Matthäus 5, vorne bei der Bergpredigt, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Auch der kleinste Buchstabe im Gesetz behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. Das ist ein klares Wort. Das ist eine sehr präzise Aussage. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben. Und ich habe so im Sinn gehabt, bevor ich so diese Predigt angegangen bin, vor einigen Monaten hat das angefangen, zu mir zu reden. Und ich dachte, hat nicht Jesus extra am Sabbat vor den Augen der Pharisäer geheilt, um sie zu provozieren? Und ihre menschlichen, religiösen Regeln zu brechen, um seine eigene Freiheit zu demonstrieren? Das habe ich jedenfalls in der Kirche häufig gehört. So. Jesus, der Rebell, der hier mal zeigt, wer der Boss im Laden ist, irgendwie so, und die Pharisäer provoziert. Aber das Spannende ist, er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben oder zu durchbrechen. Er stellt sich unter das Gesetz. Johannes 7, 21 hat er so eine Diskussion mit den Pharisäern, als er am Sabbat geheilt hat. Und dann sagt er, ich habe nur am Sabbat einen Menschen geheilt und darüber regt ihr euch auf? Ihr arbeitet doch auch am Samstag oder am Schabbat, wenn es sein muss, und beschneidet eure Söhne am achten Tag, um das Gesetz des Mose zu erfüllen. Dabei stammt die Beschneidung gar nicht von Mose, sondern geht schon auf die Zeit eurer Stammväter zurück. Wenn der Tag der Beschneidung also auf einen Sabbat fällt, dann hindert euch das nicht, sie auch durchzuführen. Weshalb seid ihr dann so empört darüber, dass ich einen Menschen am Sabbat geheilt habe? Das heißt, er argumentiert mit ihnen, hallo, wie geht's denn mit dem Sabbat? Ich will euch zeigen, ich habe den Sabbat nicht gebrochen, indem ich heile am Sabbat. Er unterstellt sich dem Gesetz. Es ist keine Rebellion, sondern es ist eine Unterstellung. Und das Besondere ist, ich habe bei Guido Baltes in diesem Buch Jesus der Jude und die Missverständnisse der Christen einiges nachgelesen, was ausgesprochen erhellend ist. Und Guido Baltes schreibt in seinem Buch, nächste Folie bitte, Jesus zeigt hier, dass eine Heilung am Sabbat das Sabbatgebot gerade nicht bricht, sondern im Gegenteil, dass ein Mensch geheilt wird, ist doch gerade der Ausdruck dessen, was der Sabbat eigentlich meint, nämlich die Vollendung und Vollkommenheit der Schöpfung. Da ist jemand krank und er ist getrennt von der Vollkommenheit und Jesus heilt diesen Menschen, damit er in die Vollkommenheit kommt, dass sein Körper erstmal wieder geheilt ist. Das ist die Erfüllung des Sabbats. Wenn wir die Sabbatheilung Jesu so verstehen, dann merken wir plötzlich, dass sich ihre Bedeutung wandelt. Nicht um den Kampf gegen eine falsche Religiosität geht es hier und auch nicht um die Freiheit vom Gesetz, sondern um Gottes Zuwendung zum Menschen. Eine Wohltat für uns Menschen. Die tatsächliche Botschaft der Heilung am Sabbat ist die, dass Gott in Jesus Heilung und Rettung zu den Menschen bringt. Er, der Heiland. Und zwar ausgerechnet am Samstag, am Schabbat, weil dieser Tag für die Vollkommenheit der Schöpfung und für den Vorgeschmack auf Gottes kommende Welt steht. Es sind Zeichenhandlungen, die Jesus als den Messias erkennen lassen. Jesus unterstellt sich dem Gesetz. Und wenn ihr in der Bibel lest, dann heißt es immer wieder, am Sabbat hat er in der Synagoge gepredigt, das Wort ausgelegt. Oder er feiert an Gründonnerstag, wie jedes Jahr, vor dem Pessach oder Pessachfest mit seinen Jüngern, schlachtet ein Tier und er unterstellt sich den Ritualen dieses Volkes. Dieses Mal am Gründonnerstag, direkt vor seiner Gefangennahme, gibt er aber dem Ganzen nochmal eine neue Bedeutung, indem er das Passamahl als Abendmahl einsetzt. Das ist das Letzte, das er tut. Er setzt das Pessachfest oder das Abendmahl ein. Das Passamahl als Abendmahl. Ich würde gerne nochmal unterstreichen, es geht nicht um eine knechtende Verpflichtung, sondern um Geschenk Gottes an uns, eine Freiheit von der Diktatur des Zeitzwangs. Und wenn wir unsere Selbstgespräche uns mal angucken, dann heißt es ja manchmal, ich kann mir keine Pause gönnen. Es ist so viel Arbeit. Leute, wie soll ich es denn schaffen? Irgendwie so. Und hier kommt der Sabbat und der sagt uns einfach durch die Tatsache des Sabbats, es kommt nicht letztlich auf deine eigene Kraft an, sondern es lohnt sich, der Gnade Gottes zu vertrauen. Ja, ich lasse ein paar Sachen weg, weil die Zeit läuft. Unsere Eltern kannten noch einen Feierabend. Feierabend, den Begriff gibt es eigentlich fast schon nicht mehr, oder? Kennt ihr den noch? Kennt ihr das noch? Jetzt machen wir Feierabend. Also, was meint das? Der Abend wird gefeiert. Hallo? Wir haben Abstand von der Arbeit, wir haben genug gemacht. Was? Bei dir geht das um 12 schon los? Ja, gut. Okay, also, der Tag ist gewesen, wir haben genug gearbeitet. Es reicht für heute. Okay, jetzt dürfen wir einfach mal Ende lassen. Die Arbeit ruhen lassen und morgen ist ein neuer Tag. Ja, Feierabend. Ich will abschließen. Der Sabbat ist das Vorspiel, ein Vorschuss auf die endgültige und völlige Freiheit. Einmal wird nichts mehr von uns und unserer Leistung abhängen, sondern nur von Gott und von seiner Gnade. Und diese Freiheit dürfen wir jetzt schon einüben, indem wir versuchen, einen sabbatlichen Lebensrhythmus zu leben. Also einen Lebensrhythmus, der den Sabbat einplant, den Sonntag einplant, als einen Ruhetag. Das heißt, einen gesunden Rhythmus von Arbeit und Stille, Arbeiten und Ruhen und uns im Ruhen von Gott beschenken zu lassen, indem wir uns seinem Handeln an uns aussetzen. Ich habe gestern bei dem Leitertreffen da Vineyard Nordnetz gemacht. Ja, jetzt bin ich wieder da. Nordnetz haben wir eine Gebetszeit gehabt, eine Lobpreiszeit, eine Gebetszeit, und da hat Gott zu mir ein sehr intimes, sehr erotisches Bild geschenkt. Ich dachte, holla, was kommt jetzt? Und es war so, ich habe innerlich gehört von Gott, ich will mit dir intim werden. Moment, was meint er denn jetzt? Ich will mit dir intim werden. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich sehne nach einer Zeit der Intimität mit dir. Ich will dein Herz berühren. Ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe. Am Anfang heißt es ja, Adam erkannte sein Weib, und das meint Intimität. Gott will uns erkennen, so nah uns kommen, wie die innigste Vereinigung sein kann. Er will ganz tief uns beglücken. Das ist gemeint. Und das verpassen wir, wenn wir den Sabbat nicht heiligen oder wenn wir uns die Zeit nicht nehmen. Das verpassen wir, Leute, das Beste verpassen wir. Und ich habe jetzt über den Sabbat der Woche, den Sonntag, geredet, aber wir könnten natürlich auch über den Sabbat des Tages sprechen. Wir nennen das stille Zeit, das kommt so aus dem frühen Pietismus. Stille Zeit, der Sabbat, und das ist morgens meistens, bevor die Arbeit losgeht. Das ist erstmal das Geschenk, erstmal beschenkt werden, bevor wir in den Tag stolpern. Und dann könnte es auch, ja, nächstes und übernächstes gleich. Ja, könnte auch ein Tag des Sabbats des Monats sein, ein Tag der Stille, den wir uns nehmen und wo wir reflektieren, bin ich in der Spur, redet Gott zu mir, was soll ich tun, was soll ich lassen, wo sind die Prioritäten, könnte hilfreich sein. Es gibt eine Reihe von uns, die einen Sabbat des Jahres feiern, nämlich die Auszeit, mal in die Stille zu gehen. Die Ferien könnten so eine Zeit sein, wo wir die Arbeit ja loslassen. Häufig ist es so, dass wir so von den Dingen beschäftigt oder mit den Dingen beschäftigt sind, dass die Zeit der Stille eher zu kurz kommt. Deshalb ist es häufig so, dass, oder bei einigen so, dass sie sagen, hey, ich muss das sehr konkret einplanen, im Jahr so eine Zeit des Schweigens zu haben. Und dann zum Abschluss, ich erlebe diesen Ruhestand, in dem ich jetzt sein darf, als ein Sabbat des Lebens nach Jahrzehnten des Arbeitens. Und es ist frei von Müssen. Und es ist beschenkt, ich darf. Und das ist so eine tolle Zeit. Ich kann euch nur das unwässrig machen, ist so gut. Ihr habt ja alle noch lange Zeit bis dahin, aber ich kann nur sagen, es ist so gut. Also, ich würde gern abschließen und einen sehr zärtlichen Zugang zu Gott euch noch vortragen. Einen zärtlichen Zugang zu uns, der vor 250 Jahren geschrieben wurde von Gerhard Terstegen. Und es kam vorhin auch vor in den Gebeten von der Sonne. Sonne, die uns bestrahlt. Und diesem Lied heißt es, du durchdringest alles. Lass dein schönstes Lichte deine Zärtlichkeit. Herr, berühren mein Gesicht. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Amen.